Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Der Osten, die neuen Länder. Dunkel Deutschland. Wessis, und ich bin selber einer, haben ja allerhand Ignoranz für den Teil des Landes übrig, mit dem sich die Bundesrepublik vor 30 Jahren zusammengeschlossen hat. Formal ist ja die DDR dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten und das war eben die Bundesrepublik damals. Offiziell hieß das Ganze aber Deutsche Einheit. Was wissen Menschen, die nach diesem 3.10.1990 groß geworden sind? Was wisst ihr, was wissen wir noch von dem, was davor gewesen ist? Vom Leben der Eltern oder der Großeltern in der DDR? Darüber wollen wir reden in diesem Ab 21 Podcast. Mit der Psychologin Heike Buhl, die wird uns nämlich sagen, wie man mit den Eltern ins Gespräch kommt. Mit der Historikerin Kerstin Lorenz, die uns davon erzählt, wie sie als kleines Kind die DDR erlebt hat und wie sie jetzt mit ihren Eltern darüber spricht. Und mit Johannes Nichelmann, Autor und Radiokollege von Deutschlandfunk Kultur. Er hat das Buch Nachwendekinder geschrieben und wird uns erzählen, wie er seinen Vater dazu bekommen hat, ihm von seiner Zeit als Soldat an der deutsch-deutschen Grenze zu erzählen. Hallo Johannes.
Hallo, grüß dich.
Du wurdest 1989 in Ostberlin geboren, bist also eines dieser Nachwendekinder, über die du in deinem gleichnamigen Buch schreibst. Welchen Einfluss hat die Wende auf dich?
Nein, die Wende oder Transformation oder friedliche Revolution oder wie auch immer man das nennen möchte, hat natürlich ganz großen Einfluss, weil das vor allem natürlich meine Familie beeinflusst hat. Also ist natürlich ein großer Umbruch. Irgendwas war da, das hat man als Kind gespürt und irgendwas war anders und komisch. Was das war, da habe ich natürlich erst später rausgefunden. Aber natürlich spielt das eine große Rolle. Und gleichzeitig auch, wenn ich natürlich darüber nachdenke, dass natürlich schon eine gute Idee gewesen ist, dass ich in einem vereinten Deutschland aufwachsen darf und nicht jetzt in der DDR groß werden musste.
Du bist in der DDR geboren, was kurz danach die BRD war, aber du bist gar nicht in Berlin groß geworden, ne? Beziehungsweise prägende Jahre deines Erwachsenen, deines Großwerdens hast du ja auch in Bayern verlebt, ne?
Ich bin mit 12 Jahren sind wir nach Bayern gezogen, nördlich von Augsburg. Ich weiß nicht, aus welcher Ecke du in Bayern
kommst. Aus München.
Das
nicht so weit weg.
Genau, nördlich von Augsburg war 10-12 Jahre nach der Wiedervereinigung. Da war das noch ein schwieriges Pflaster. Weiß nicht, wie es heute ist, auf jeden Fall für mich damals, weil diese ganzen Klischees über Ostdeutschland, die waren damals so präsent bei meinen KlassenkameradInnen, aber gleichzeitig auch natürlich bei den ganzen LehrerInnen. Also das war schon hartes Brot erstmal. Also da habe ich zum ersten Mal gespürt, dass ich wohl ein Ostdeutscher bin und mich dazu irgendwie verhalten muss.
Okay, also das war das erste Mal, wo du explizit als Ossi von anderen wahrgenommen wurdest und du dich auch selber als solcher wahrgenommen hast?
Ich sollte mich auf einmal dazu verhalten, Ostdeutscher zu sein. Also es kamen Leute, haben gesagt, ey, du bist ja wohl ein Ossi. Wie war es denn? Warum sprichst du denn kein Ossisch, also Sächsisch? und dann die üblichen Klischees. Aber es war natürlich ganz komisch, weil es war ja was sehr, sehr, sehr Schlimmes und Negatives und ich sollte auf einmal aus einer Ecke kommen, die schlimm und negativ und furchtbar ist und habe natürlich da auch angefangen, diese Welt zu verteidigen, ohne zu wissen, was ich da eigentlich verteidige. Weil das Spannende ist ja, da kam auch gerade eine Studie von der Bertelsmann Stiftung raus, die das nochmal mit Zahlen belegt, 49% der ostdeutschen Familien sprechen eigentlich gar nicht über die Zeit in der DDR, wenn man von Anekdoten absieht. Also egal, ob jetzt in Bielefeld oder Bautzen sprechen Leute natürlich über das, was man, weiß ich, Sommerurlaub oder irgend sowas, aber über die wirklich wichtigen Fragen, so warum waren denn die Eltern in der SED oder warum haben sie an den Sozialismus geglaubt oder wie haben sie das mit der Mauer gesehen oder, das wird eigentlich nicht besprochen. Da geht es gar nicht um die Frage, warst du bei der Stasi oder nicht, sondern da geht es wirklich auch um die Frage, wie haben die Eltern und Großeltern die Zeit der Transformation erlebt, diese harten Brüche, von denen du eingangs gesprochen hast. Das sind alles Fragen, die in vielen Familien kaum bis gar nicht besprochen werden.
49%? Und deine Familie gehörte zu den anderen 51%?
Nee, die gehörte ganz klar zu den 49%. Und ich habe dann für mein Buch meine Eltern, muss ich schon sagen, tatsächlich ein bisschen gezwungen, mit mir darüber zu sprechen. Gleichzeitig hat es zumindest meinem Vater und mir sehr geholfen, überhaupt ins Gespräch zu kommen und überhaupt eine Ebene zu finden, auf der wir sprechen können, weil er das komplett verschwiegen hat. Er war Grenzsoldat in 3 Jahren, die er sich verpflichtet hat bei der Nationalen Volksarmee. Und das war ganz krass, weil er nie darüber gesprochen hat. Also dieses Buch fängt auch an mit der Szene, wie mein Bruder und ich so um 96 rum im Keller seine NVA-Uniform finden und beide damit anfangen zu spielen. Ich war dann so 7 Jahre alt, mein Bruder 3 Jahre älter. Und dann stand unser Vater in der Tür und ist komplett ausgerastet. Und ungefähr 11 Jahren, als ich Abi gemacht habe, 2009, wollte ich eine Arbeit schreiben über Grenzsoldaten. Einfach out of the blue, hatte da keine... gar nicht an ihn gedacht und habe ihm davon erzählt. Er meinte, wenn du das machst, dann enterbe ich dich.
Ehrlich?
Ja, nicht, dass es was zu erben gegeben hätte, und er war da Mitte 40, wäre jetzt kein großes Thema gewesen. Aber er hat ganz klar gemacht, das ist kein Thema, über das bei uns gesprochen wird.
Aber wie bist du dann vorgegangen? Also ich meine, erst hat er abgeblockt und wie hast du ihm diesen Raum gegeben? Hast ihm gesagt, ich schreibe zwar ein Buch, aber auch das Buch ist für dich wie ein Schutzraum.
Ich habe einfach lange Interviews mit ihm geführt und lange Gespräche geführt und auch gesagt, er kann mir vertrauen als sein Sohn, dass ich ihn jetzt dann nicht als den schlimmen Straftäter hinstelle. Mhm. Habe ich, glaube ich, auch nicht getan. Was ich getan habe, ich habe ihn dazu gebracht, selbst über seine Vergangenheit nachzudenken. Er hat sich intensiv mit der Zeit beschäftigt, die er eigentlich mit dem 3. Oktober 1990 abschließen wollte. In der Nacht saß er vor dem Radio, da lief DT64, das war der Jugendsender der DDR, sehr beliebter Sender. Und da war Marion Brasch, große Radiomoderatorin. Und sie hat dann eben gesagt, so, das war's jetzt und jetzt geht das Neue los. Und er hat gesagt, ja klar, das war's jetzt, jetzt geht das Neue los. Er wird nie wieder drüber nachdenken wollen. Mhm. Und das funktioniert natürlich nicht, auf ganz vielen Ebenen. Also diese spannenden Biografien, die du angesprochen hast am Anfang, die sind ja kaum besprochen und kaum erforscht. Ganz viele Menschen haben sich selbst damit noch gar nicht beschäftigt, weil 30 Jahre, das ist keine lange Zeit. Mhm. Und dadurch, dass aber der Osten, das sage ich es auch, immer verallgemeinert wird. Also bestes Beispiel vor ein paar Jahren, Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, im ARD-Brennpunkt hat der Osten gewählt. Mhm. 2018 die schlimmen Hetzjagden in Chemnitz, der Osten war auf einmal schuld. Ich wurde gefragt von einem meiner besten Freunde aus Niedersachsen, wie ich mich dazu bitte jetzt verhalte und dachte mir, ihm ist vorher aufgefallen, dass ich wahrscheinlich nicht verdächtig bin, das gut zu finden, was da passiert. Und so geht es immer weiter und diese Verallgemeinerung sind, glaube ich, ein großes Problem nach wie vor.
Du hast gerade schon angesprochen, dass du mit anderen Nachwendekindern auch gesprochen hast. Wie bist du bei denen vorgegangen, um deren Geschichte rauszufinden?
Erstmal war ich überrascht, wie leicht es war, Leute zu finden. Ich habe einfach nur Leuten davon erzählt, nicht nur Freunden von mir, sondern auch fremden Leuten, wo ich wusste oder festgestellt habe, die kommen auch aus dem Osten, was meine Erfahrung ist mit diesem Schweigen und so. Und sie haben gesagt, ja, oh Gott, das ist genau eins zu eins meine Geschichte. Und dann habe ich sie lange interviewt, mehrmals zum Teil, und bin dann bei einigen mitgegangen, wo ich es durfte, wo sie zum ersten Mal tatsächlich Tacheles mit ihren Eltern reden wollten. Da war auch interessant, die einen Eltern haben darauf gewartet, dass die Kinder kommen. Also es ist ja auch kein natürliches Ding, dass ich jetzt sage, Herr Paul und Clara, kommt mal her, setzt euch mal hin, jetzt erzähle ich euch mal vom Krieg. Das gibt's, also das macht ja keiner. Die haben gewartet, dass jemand kommt. Andere Eltern haben gesagt, sie haben bewusst sich alles oder den Kindern alles schön geredet und eine blühende DDR aufgebaut, um ein Korrektiv zu sein zu Geschichtssendungen im Fernsehen, wo denn halt der Stasi-Knast zu Recht natürlich viel erzählt wird und im Mittelpunkt steht, aber deren Geschichte eben nicht. Mhm. Und ich habe mich mit den Leuten allen unterhalten, das Mikrofon lief dann immer mit.
Ja. Wie viele Stunden Material hast du gesammelt?
Ich glaube so 40, 50 Stunden ungefähr. Mhm. Es gibt auch auf unserer Hörspiel- und Feature-Seite im Deutschen Radio Reiners Schweigen, da hört man eines dieser Gespräche. Ja. Schamlose Werbung, aber auch, glaube ich, ganz spannend, weil man ganz genau hört und spürt, worum es dabei geht. Da geht es um Lukas und sein Vater Rainer, die zum ersten Mal Tacheles sprechen, wenngleich der Vater vorher immer eben diese Schönreden gemacht hat. Mhm. So. Und was da rauskommt und was da passiert, ist etwas, was, wenn wir jetzt 30 Jahre später darüber sprechen, zeigt, dass das auch im Leben von uns Nachwendekindern eine massive Rolle spielt.
Mhm. Was war das eindrücklichste Gespräch?
Dieses.
Dieses. Warum genau dieses?
Weil das, was der Vater am Ende gemacht hat, leider sind wir da schon wieder bei einer EM-Story. Also er hat ist angesetzt worden, die Schwulenszene von Prenzlauer Berg auszuspionieren fürs Innenministerium, die Kriminalpolizei, die auch der Stasi zugearbeitet hat. Und sein Sohn ist schwul. So. Und jetzt denkt der Sohn sich ja, dass jetzt ich wär's, der jetzt ausspioniert werden würde von meinem Vater oder von Leuten wie meinem Vater. Und das Ganze führt natürlich zu Spannungen in der Familie. Und das ist auch bis heute nicht ausgestanden.
Was hast du aus dieser Arbeit gelernt, aus diesen Recherchen? Wohin führt das? Oder ist es in Anführungsstrichen nur eine Bestandsaufnahme?
Ich habe ganz viel gelernt. Ich glaube, zwei Punkte. Einmal, ich habe mich jetzt viel mit Ideologien beschäftigt und was passiert, wenn Ideologien zusammenbrechen. Also das ist es ja eigentlich. Es haben sehr viele Menschen an das geglaubt, was die SED erzählt hat, was die alten Herren des Politbüros so wollten. Und das ganze System und der Glauben an dieses ja im Grunde irgendwie auch okay, Gesellschaftsformat, also wenn man sich überlegt, alle sind gleich und so, wenn es funktioniert hätte und so. Also das, was passiert mit Leuten, wenn das zusammenbricht, dass das hochdramatisch ist. Das eine, das andere natürlich, dass uns das auch als Nachwendegeneration total beeinflusst. Es sind diese Erinnerungsfetzen, die rumfliegen, es sind diese vielen ungeklärten Sachen und das spielt natürlich auch in unserem Leben eine Rolle. Wie man ja auch festgestellt hat, dass nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Nachgeborenen da noch mit zu knabbern hatten und wir ja im Grunde auch daran noch zu knabbern haben, ohne jetzt den direkten Vergleich zwischen diesen beiden Regimen zu ziehen.
Sagt Johannes Nichelmann, Autor und Kollege von Deutschlandfunk Kultur. Sag nochmal ganz kurz, wie das heißt, das Stück, von dem du gesprochen hast.
Reiners Schweigen, Nachwendekinder und die DDR auf deutschlandfunkkultur.de zu finden.
Und das Buch heißt Nachwendekinder. Vielen Dank, Johannes.
Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Mit meiner Oma habe ich, ich erinnere mich, da war ich ein ganz kleiner Junge, da habe ich sehr früh schon mit ihr über den Zweiten Weltkrieg gesprochen, über ihre Flucht von Pommern nach Berlin, wie sie vor den anrückenden Russen geflohen sind und wie dann das Leben kurz nach dem Krieg war für sie. Mit meinen Eltern, beides Nachkriegskinder, habe ich ganz lange überhaupt nicht über deren Kindheit, über deren Jugend gesprochen. Erst als mein Vater gestorben ist, habe ich meine Mutter ganz intensiv befragt, wie war denn das eigentlich bei euch? Heike Buhl ist Psychologin und erforscht die Beziehung zwischen Erwachsenen und ihren Eltern. Und mit ihr möchte ich jetzt darüber sprechen, wie wir mit unseren Eltern über dieses Leben vor unserer Geburt sprechen können. Hallo Frau Buhl.
Hallo, grüße Sie.
Wenn wir als Erwachsene mit unseren Eltern über deren Vergangenheit sprechen, verändert sich dadurch ja die Beziehung, die wir zu unseren Eltern haben, oder?
Ja, wir bekommen ein besseres Verständnis für unsere Eltern, weil wir dann ja auch ganz viel erfahren, was ihre Wurzeln sind, was sie ja auch geschaffen hat in einer gewissen Art und Weise. Ja, das heißt also, wir erlangen dadurch ein anderes Verständnis davon und das verändert natürlich auch die Beziehung zu den Eltern dann.
Wie war das bei Ihnen?
Ich habe mich gerade sehr wiedererkannt, dass ich mehr mit meiner Großmutter gesprochen habe, weil die natürlich viel erzählt hat. Bei meinen Eltern habe ich aber, glaube ich, auch viel erfahren, aber weniger über große historische Dinge als vielmehr, guck mal, hier waren wir mal und hier haben wir uns mal getroffen, als wir noch ganz jung waren. Also die ganz persönlichen Sachen.
Sowas. Okay, also so, hier haben dein Vater und ich Urlaub gemacht, so in diesem
ganz
Tonfall.
Ganz genau so, ganz genau so, ja.
Und das war aber dann immer anlassbezogen, wenn sie zum Beispiel irgendwohin gefahren sind und dann haben die gesagt, guck mal, oder gab es da einen Moment, ab dem es so wurde, dass sie miteinander gesprochen haben? Also wie jetzt bei mir zum Beispiel, der Tod meines Vaters hat viel ausgelöst, der hat viel Bewegung in unsere Familie gebracht.
Also ich würde sagen, dass also dieser Tod, das ist doch mal eine andere Qualität, weil da merkt man nämlich, dass man was versäumen könnte. Mhm. Ja, also das ist also wirklich was ich von vielen höre, dass dann, wenn man dann plötzlich merkt, das ist ja nicht unendlich die Zeit, die man mit den Eltern hat, dass man dann plötzlich merkt, oh, ich muss jetzt ganz schnell noch was fragen, um was zu erfahren. Ich glaube, das ist eine ganz andere Sache. Ansonsten sind es, glaube ich, ganz oft Anlässe. Ja? Die Geburt des eigenen Kindes, wenn man erzählt bekommt, wie man selbst als Kind war oder wenn man selbst auf der Schule Probleme hat. Ja? Ich glaube, das sind schon so Anker auch. Mhm. Man erzählt ja nicht einfach so. Oder wenn man was findet oder irgendwo ist. Ja, das sind ja auch deren Erinnerungen, die auch nicht immer präsent sind.
Das Ganze hat ja aber auch ganz schön Potenzial, in die Luft zu fliegen. Ne? Also da können auch Konflikte daraus entstehen.
Ja, ich glaube, es können vor allen Dingen dann Konflikte entstehen, wenn diese Erinnerungen oder auch Werte, die damit ja auch verbunden sein können, der Eltern von den Kindern nicht wertgeschätzt werden oder nicht verstanden werden. Ja, oder wenn die Kinder einfach nicht zuhören wollen, weil sie sagen, es interessiert mich einfach nicht, aber es ist den Eltern wichtig. Ja, es ist ja was sehr, sehr Persönliches, sehr, sehr Nahes. Im Grunde würde ich eher denken, dass es meistens für die Beziehung gut ist, wenn man viel auch über eigene relevante Punkte in Erinnerung spricht.
Mhm. Ja, sagen Sie das jetzt als Psychologin oder sagen Sie das als Mutter und Tochter?
Nee, das sage ich als Psychologin, weil unsere Beziehung zu den Eltern verändert sich ja im Laufe der Zeit ganz stark. Und das ist nicht nur während der Kindheit- und Jugendphase, sondern auch noch im Erwachsenenalter. Und ein Punkt dazu ist, dass man immer mehr Verständnis für die Eltern gewinnt, ja, weil man eben ihnen auch selbst ähnlicher wird. In gewisser Weise. Mhm. Ja. Und dazu gehört eben auch, dass man versteht, dass das manche Handlungsweisen der Eltern in ihrer Geschichte liegen. Ja, also wenn Sie jetzt mal Nachkriegsgeneration, die Sie vorhin angesprochen hatten, warum waren denn Ihre Großeltern so sparsam? Ja, weil man auf keinen Fall was wegwerfen durfte, weil man es im Krieg eben anders erlebt hat. Ja, das versteht man natürlich erst dann, wenn man das wirklich auch historisch einordnen kann als Kind.
Mhm. Zum Abschluss, würden Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern raten, das Gespräch zu suchen oder sollte man eher darauf warten, dass man an einem Punkt vorbeikommt und die Eltern von alleine ins Erzählen geraten?
Ich würde unbedingt fragen. Ja, weil man so viel erfahren kann, es hat da so viele verschiedene Funktionen, dass man auch über Geschichte was erfährt, dann aus der persönlichen Perspektive, weil man seine Eltern besser versteht. Also ich denke, wenn man da auch nur ein bisschen Interesse hat, ja, würde ich unbedingt fragen. Eben auch, um die Beziehung damit zu gestalten. Ja, man lernt ja seine Eltern einfach anders kennen dann.
Sagt Heike Buhl, Psychologin. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Diese Bundesrepublik, in der wir viele von uns, wenn ihr jetzt nicht im Ausland lebt, in der wir leben, die ist noch relativ jung eigentlich. 30 Jahre erst und damit 10 Jahre jünger als die DDR überhaupt je war. Und wir wollen in dieser Ab 21 mal schauen, wie unsere Generation, also die Menschen, die die DDR nur noch in schwacher oder in gar keiner Erinnerung mehr haben, wie die mit ihren Eltern über diese Zeit vor der deutschen Einheit, vor 1990 sprechen. Kerstin Lorenz ist Historikerin und mitverantwortlich für ein Portal, auf dem Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu Wort kommen. Zeitenwende heißt das Portal. Die Menschen setzen sich damit auseinander, was die Wendezeit mit ihnen oder mit ihren Familien gemacht hat. Hallo Kerstin.
Hallo Dominik, grüß dich.
Du bist 1981 in Dresden geboren, hast also doch noch einen gar nicht mal so kleinen Teil der DDR mitbekommen. Welchen denn für dich?
Zu meinen DDR-Erfahrungen gehört vielleicht etwas klischee-mäßig, dass ich in die Kinderkrippe gegangen bin ab, glaube ich, einem Jahr. Mhm. Und dann bin ich in den Kindergarten gegangen und den habe ich durchaus als DDR-typisch vielleicht in der Erinnerung, weil es ein Betriebskindergarten war von einem großen Kombinat, der den betrieben hat, wo also die Mitarbeiterkinder alle hingeschickt wurden. Und wir sind schon sehr, ja, so im sozialistischen Geiste erzogen worden. Das gehörte so zum täglichen Ritual, beispielsweise Soldatenlieder, Heldenlieder zu singen oder eben auch solche Motive zu malen. Also meine Bilder, die ich dann abends oder wir Kinder dann abends stolz unseren Eltern beim Abholen präsentiert haben, die hatten immer so diesen moddergrünen Farbton. Und da weiß ich, dass meine Mutter das ganz, ganz furchtbar fand. Diese Indoktrination des Staates hat ihr da in diesem Bereich absolut gestunken und die habe ich halt mitbekommen, wie ihr da die Hutschnur manchmal geplatzt hat, wie sie Diskussionen eingegangen ist. Das sind aber einfach sehr, sehr wenige und sehr fragmentierte Erinnerungen eigentlich nur.
Jetzt bist du heute Historikerin. Wenn du hast es schon angedeutet, deine Mutter war nicht ganz so glücklich, höre ich da jetzt raus. Ja. Damit, aber habt ihr denn über die Zeit vor deiner Geburt auch gesprochen?
Ich beginne das tatsächlich jetzt erst so richtig, ohne dass ich das gut erklären kann. Aber so seit ein oder zwei Jahren beginne ich in meiner Familie eine ganz bewusste Gesprächsführung. Ich packe mir mein Handy immer hin. Ich sage, ich möchte gern reden, zum Beispiel aus so einem Anlass wie morgen, also einem Jahrestag. Und dann frage ich oder wenn ich gerade irgendein Thema habe. Und ich habe das große Glück, dass meine Mutter da sehr, sehr gerne erzählt und keine Hemmung hat. Und zwar aber auch aus dem Grund, weil unsere Familiengeschichte so in dem Kontext DDR erstmal relativ unspektakulär ist. Also wir haben keine Repressions- oder Verfolgungserfahrungen in unserer Geschichte und es ist erstmal ein auf der ersten und zweiten Ebene ein Alltagserleben oder ein Beobachten und man muss dann schon sehr, sehr viel tiefer graben, um auch so eine DDR-Prägung oder Sozialisation, wie ich das heute vielleicht als Historiker beschreiben würde, dann auch rauszufinden. Mhm. Mal einem kleinen Beispiel, ich lese bis heute in der Tageszeitung immer von hinten, das ist etwas, was ich mir von meiner Mutter abgeguckt habe. Zu DDR-Zeiten standen eben auf den ersten Seiten die politischen Propagandageschichten, die vermeintlichen Erfolgs- und Überholmeldungen, während es hinten eben unpolitisch war mit Sport und ein bisschen lokalem Käse und das mache ich bis heute so, auch wenn ich gar nicht mehr diesen Grund dafür so hätte und auch sehr politisch interessiert bin.
Mhm. War das in der ganzen Familie so, dass die Leute da, oder ist das so, dass die sprudeln wie deine Mutter oder gibt es da auch Menschen, das ist ja charaktermäßig auch, ist ja vom Charakter auch ein Stück weit abhängig, inwiefern man da willens ist zu erzählen?
Ich merke das, bei mir in meiner Familie gibt es nicht so ganz viele Gesprächspartner mehr leider, aber zum Beispiel meine Großmutter, die auch hier in Dresden lebt und ich habe hier studiert und so als junge Historikerin, da habe ich schon viel Neugier gehabt und habe meine Großmutter viel gefragt, wie wir sie das Jahr 61 erlebt haben, das Jahr des Mauerbaus. Und ich habe aber vor noch 10, 15 Jahren, da ist kein Gespräch zustande gekommen, nicht weil es verweigert wurde, aber so als wäre das nichts Besonderes gewesen, als hätte das meine Großeltern in ihrem Leben nicht tangiert. Und während ich heute, wenn ich solche Gespräche führe, sind die sehr ausführlich und da erfahre ich eine größere Bereitschaft.
Gehen wir mal weg von deiner Familie. Du hast dich ja auch entschieden, die DDR-Geschichte beruflich zu deinem Thema zu machen und hab schon gesagt, du bist beim Zeitenwendeportal aktiv. Was ist denn das genau?
Genau, und auf dem Zeitenwende-Lernportal, das ist ein Online-Portal, das kann man einfach so mit dem Titel eingeben, da beschäftigen wir uns mit Erfahrungen und Erinnerungen von Menschen, die in der Umbruchszeit, so um 1989, 90, Kinder waren oder Jugendliche. Und deren Biografien stehen so im Fokus unserer Arbeit. Das ist eine Generation, die man auch unter der Bezeichnung dritte Generation Ostdeutschland kennt oder fasst. Mhm. Und wir wollen mit diesen Biografien, mit diesen Erinnerungen und Erzählungen neue Zugänge und neue Impulse reingeben in die Auseinandersetzung, zumindest mit der späten DDR, aber auch mit den Jahren der sich anschließenden Transformationszeit und den Prägungen, die das so auf die Menschen, auf das Land hatte. Und dieses Lernportal ist so für den schulischen Kontext, aber auch für alle möglichen Bildungsträger, Veranstaltungsinteressierte gemacht. Man kann da einfach draufgehen und sich da wirklich frech frei bedienen. Wir stellen Kontakt zu Zeitzeugen aus der dritten Generation Ostdeutschland. Wir stellen Unterrichts- oder Workshop-Abläufe zur Verfügung und einen sehr, sehr breiten Materialpool, wo wir alles sammeln, was so mit der Thematik Systemumbruch, Aufarbeitung, Debatten darum, weiße Flecken, die es vielleicht noch gibt, fehlende Themen zu tun hat. Und
Welche Geschichten sind dir bei den Zeitzeugen besonders im Gedächtnis geblieben?
Mir fällt da die Erzählung einer unserer Zeitzeuginnen ein. Da kam in ihrem Aufwachsen in dieser Umbruchszeit eigentlich alles zusammen. Die Eltern haben ihre Arbeit verloren, der Vater ist körperlich und seelisch sehr schwer erkrankt darunter. Die Eltern lassen sich schließlich scheiden und dann wurde das also nicht nur finanziell sehr schwierig, sondern eben auch persönlich und emotional. Und sie damals als 11-, 12-Jährige musste auf einmal vieles übernehmen. Und sie hat Telefonate von Ämtern entgegengenommen, Anträge auf Arbeitslosengeld, Wohngeld, was man in so einer Situation dann braucht, ausfüllen müssen, weil ihre Mutter damals in ein so tiefes Loch gefallen ist in dieser Situation, so Anfang der 90er Jahre dann, dass sie in der Zeit, wo es nötig gewesen wäre, da es nicht mehr geschafft hat, da rauszukommen. Und das ist halt eine Geschichte von Überforderung und auch so einem Rollentausch, der ja einen schon ziemlich mitnimmt. Mhm. Und als sie diese Geschichte damals erzählt hat, da habe ich auch gemerkt, dass dann das vielen anderen aus der Generation, dass sie da Ähnliches zu berichten haben. Mhm. Und natürlich macht das was mit dem Verhältnis auch zu den Eltern. Schadet in dem Fall natürlich ganz, ganz konkret. Und auf der anderen Seite zieht sie als erwachsene Frau heute aber auch die Bilanz, dass sie dadurch sehr gereift ist und daran gewachsen ist. Mhm. Und das ist auch es gehört halt alles dazu, ja, dieses sehr ambivalente Fazit eigentlich, ja.
Immer wenn man auf diese deutsche Einheit guckt, hat ich jedenfalls den Eindruck als Wessi, dass das eine krass westdeutsche Perspektive ist. Es wird immer nach den ostdeutschen Biografien, nach den ostdeutschen Geschichten, also den DDR-Geschichten in dem Fall gefragt. Als Portal, wo ihr die Nachwendekinder auch ein Stück weit in den Blick nehmt, fragt ihr da auch Kinder aus den 11 Bundesländern, die als westdeutsche Bundesländer bezeichnet werden? Die haben ja auch eine Nachwendeerfahrung gemacht.
Ja, das haben sie. Ich habe auch in diesem Jahr mit sehr, sehr vielen Menschen dieser Generation sprechen und arbeiten können in dem Kontext, was sehr, sehr spannend ist. Aber das im Fokus unserer Zeitenwende-Lernportal-Arbeit steht tatsächlich die dritte Generation Ostdeutschland. Das hat natürlich damit zu tun, dass das nochmal eine Generation ist, die da so einen eigenen politischen Willen hat, einen eigenen Willen hatte, sich da in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Wenngleich ich das hoffe, sehr, sehr hoffe, dass in dieser Generation Nachwende oder egal aus welchen Generationen auch wirklich einmal von der westdeutschen Seite sich auch mit eingebracht wird. Das wäre unglaublich spannend, weil natürlich am Ende Ziel all dieser Arbeit immer ein Dialog ist, ne? Und ein Kennenlernen und einander verstehen.
Sagt die Historikerin Kerstin Lorenz. Und wenn ihr uns eure Nachwende- oder auch DDR-Geschichten oder aber auch BRD-Geschichten erzählen wollt, schickt uns gerne eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de oder das Ganze geht auch per Sprach- oder Textnachricht per WhatsApp an 0160 91 36 08 52. Das war der Ab21-Podcast. Mein Name ist Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig und bleibt gesund. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.